bizarre, terrifying. Rock Hudson, in an astonishing change of pace, stars in Seconds. Rock Hudson as a second, freed from all responsibilities, now ready to taste new pleasures. Rock Hudson, as a man who buys for himself a totally new life, a chance to begin again, every man's dream since time began.
As soon as these people leave, I'm going to attack you. I want you to know that.
I'm counting on it.
Rock Hudson, as a man who lives the nightmare of being a second.
Ja, aber welches Fass hast du zu Hause, wenn du sagst, du hast den auf Blu-ray? Dann aber nicht hier aus hiesiger Herkunft.
Nee, das ist diese Master of Cinema von Eureka aus England.
Ich glaube, Criterion Law hat dazu auch eine HD-Fassung rausgebracht.
Genau, das kann ich gleich bei der Geschichte sagen, wie ich dazu kam.
Jetzt muss ich nochmal anmoderieren, oder nicht?
Nee, das ist doch okay. Der Charme des Unperfekten, sage ich jetzt einfach mal.
Ich habe gedacht, wir stoppern in das Gespräch rein, aber irgendwie klappt das heute nicht so ganz.
Man muss das auch mal zulassen, finde ich.
Was, Schwächen? Hier in diesem Podcast-Format? Ja. Niemals.
Ja, natürlich. Das gibt dem Ganzen eine menschliche Note. Und da wir gleich über den Menschen an sich reden, passt das ja eigentlich, finde ich. Ganz, ganz schlechte Weiterleitung. Egal. Hallo erstmal.
Hallo André. Ich stelle dich gleich vor, gib mir noch 34 Sekunden. Ich wollte mich noch hinzufügen, die Schwächen kommen mittlerweile ganz von alleine, denn ich werde älter, ich vergesse mehr Sachen, ich kündige mittlerweile sogar Titel an mit, habe ich noch nie gesehen, bei denen ich dann beim Wiedersehen feststelle, oh, ich kenne die in- und auswendig. Ja. Und auch gerne mal umgekehrt. So von wegen, ach der, das ist so ein Klassiker. Und dann stelle ich beim Sehen fest, ach nein, ich verwechsle das mit einem sehr viel besseren Film, den ich tatsächlich kenne. Und den habe ich nie gesehen, er ist furchtbar.
Da kann ich dich beruhigen. Noch 10 Jahre weiter und dann erinnerst du dich auch nicht mehr daran. Das weiß ich jetzt auch bei meinem Vater. Also, mein Vater hat irgendwelche Filme mal gesehen. Und also so und auch so richtig mit irgendwie, ach der war ja toll, bla bla bla. Und dann, keine Ahnung, nur ein halbes Jahr später. Papa, weißt du noch? Nee, nie gesehen. Doch, natürlich war... Nee, nie.
Ja, ich glaube, ich kann das erzählen, weil ich nenne ihn ja nicht namentlich. Mein Vater hört diesen Podcast niemals. Aber mein Vater begann irgendwann damit, inhaltliche Aspekte von Schweigender Lämmer und Was vom Tage übrig blieb, durcheinander zu bringen, weil er in beiden Filmen Anthony Hopkins die Hauptrolle spielt.
Das wäre auch ganz nett gewesen. Ich glaube, Emma Thompson, lecker, was sie hier gekocht haben. Ja.
Nee, es ging dann wirklich irgendwann so in die Richtung. Ich glaube, der lief doch noch irgendwann mal, während ich ein paar Tage bei meinen Eltern zu Besuch war und sagte, ach, hier, Schweigender Lämmer läuft im Fernsehen. Und mein Vater fing dann an mit, ach, wie großartig Anthony Hopkins als Butler und diese Liebesgeschichte mit der Julia Roberts war ja fantastisch.
Oh, ja. Okay. Da ist aber echt einiges durcheinander gekommen.
Du sagst ja schon zu Recht, gib mir noch ein paar Jahre.
Ja, das Einzige, um das noch ganz kurz abzuschließen, der einzige Film, den mein Vater immer kennen wird, ist die 10 Gebote. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen. Den Film liebt er abgöttlich. Okay.
Aber kennt er denn auch die 10 Gebote? Also weiß er, was auf den Steintafeln steht?
Ich bin sicher, das weiß er mittlerweile. Auch wenn ich ihn abfragen würde, wüsste er das. Er müsste sich nur im Kopf rufen, was Charlton Heston damit vom Berg runtergetragen hat.
Ja, Charlton Heston, Rock Hudson. Ich weiß nicht, wie ich den Übergang finde, aber also mein Vater würde auch die zusammenwerfen. Sind ja auch ähnliche Typen Mann. Aber ein ganz besonderer Typ Mann ist bei mir heute Abend zu Gast. Das ist nämlich der liebe André Wenzel. Hallo André.
Meine Güte, das ist ja mal eine Überleitung. Hallo Patrick. Mhm.
Das ist jetzt schon das zweite Mal Folge, dass du wirklich einen etablierten Klassiker mitbringst, möchte ich sagen. Also nicht, dass die anderen Filme, die du sonst mitbringst, weniger gut sind. Sie machen immer sehr viel Freude. Aber das ist so ein Film, ich glaube, der hat sogar Bestand unter dem, weiß nicht, scharfen Beil der etablierten Filmkritik.
Ja. Das ist ja auch alles von mir ganz genauso herbeigeleitet worden. Damals habe ich so gedacht, wie finde ich hier am besten rein? Ich versuche es mal mit so obskurem Kram. Im schlimmsten Falle denken sich Leute, ach, das wird lustig und jetzt bringe ich halt die richtig großen Sachen hier aufs Parkett. Ich meine, das ist schon der zweite Film, der im Grunde genommen eine Ausgabe bei der Criterion Collection hat.
Oh ja. Ich habe übrigens positives Feedback bekommen zu unserem Bruno Mattei-Zombie-Gespräch. So von wegen, wir gucken das, damit ihr es nicht gucken müsst. Und ich habe zumindest einen Hörer, der sich namentlich gemeldet hat, gesagt hat, ich bin sehr dankbar für das Gespräch. Es war unglaublich unterhaltsam und ich weiß, ich muss diesen Film jetzt niemals gucken.
Ey, wir leben, um zu dienen.
Ja. Schön, wir reden über Seconds, der Mann, der zweimal lebte, zu Deutsch, aus dem Jahr 1966 von John Frankenheimer, auch so einem dem. Früher habe ich immer gesagt, einem der übersehenen großen Filmschaffenden der klassischen Hollywood-Ära, aber ich glaube, das ist gar nicht mehr so. Ich glaube, so sein Renommee spätestens nach seinem Tod jetzt nimmt doch deutlich zu, unser Bekanntheitsgrad.
Das ist durchaus möglich, aber jetzt muss ich mit einem ganz, ganz schlimmen Outing kommen.
Ja.
Ich kenne von John Frankenheimer, habe ich jetzt mal so festgestellt, so ziemlich gar nichts. Ich kenne noch nicht mal French Connection 2. Ich kenne auch nicht Ronin. Und ich habe noch nicht mal in irgendeiner, auch jetzt mal was Lustiges gucken, ich habe noch nicht mal seine Übernahme von Richard Stanley hier, DNA, also Dr. Moreau gesehen. Ich kenne echt nichts von John Frankenheimer. Das hier ist echt der einzige Film, den ich von ihm kenne.
Oh, du kennst nicht The Maturing Candidate?
Nein, obwohl das ja eigentlich in die gleiche Richtung geht. Ich kenne die echt alle nicht. Ich war auch komplett schockiert. Ich hatte ja auch so gedacht, gut, im Laufe eines langen Filmlebens, da wird mir irgendwas untergekommen sein. Aber ich guck mal ganz kurz hier. Ich kenne zwei Filme sogar. Oh, also laut Letterboxd. Ach, natürlich. 52 Pickup habe ich irgendwann noch gesehen. Natürlich.
Ja.
Okay. Das ist ja bestimmt ein Film, der total sinnbildlich für ihn steht.
Das ist der mit den ganzen Pornostar-Cameos,
ja,
ne?
Ja, genau. Das ist der schmierige Film mit Roy Scheider.
Ja. Oh, das ist ja interessant, weil, also John Frankenheimer ist tatsächlich so ein Regisseur, dessen Filmografie ich mich so gut auskenne wie in kaum einer zweiten, weil ich habe von ihm so annähernd alles gesehen, was einigermaßen gut verfügbar ist. So ganz, ganz frühe Sachen nicht tatsächlich. Young Savages, All Fall Down kenne ich nicht, aber so beginnt mit der Gefangene von Alcatraz habe ich, glaube ich, 80% seines Werks gesehen, weil er war ja auch sehr aktiv. Und hier DNA war ich zum Beispiel sogar im Kino drin, Ronin genauso und Ray Day Games dann auch, also der großartige Ben Affleck-Streifen.
Das ist sehr gut, weil dann bist du die Person, die jetzt hier für die Zuhörer Seconds in das Gesamtwerk von John Frankenheimer einordnen kann. Und ich kann dir bedächtig mal sagen, okay, finde ich gut. Sehr schön.
Es ist trotzdem was ganz Besonderes heute Abend mit dir, weil das ist tatsächlich der erste sehr, sehr gute John Frankenheimer-Film, über den wir sprechen. Ich glaube, es hat man nur im Podcast vor einigen Jahren Powerplay, The Fourth War, diesen kalte Kriegsfilm mit Jürgen Prochnow und Roy Scheider, bin mir nicht ganz sicher.
Ich glaube, ja.
Und der ist nicht so gut. Und damals tat es mir schon leid darum. Und ich sagte zu Daniel, das kann eigentlich nicht sein. Wir können nicht nach Jahren endlich mal einen John Frankenheimer-Film besprechen. Dann ist es ausgerechnet der hier, die eine Gurke, möchte ich nicht sagen, aber eine Möhre vor dem Herrn. Und jetzt haben wir Gelegenheit, über einen wirklich guten Film zu sprechen von ihm.
Puh, gut, dass ich dazu beitragen konnte.
Wie bist du rangekommen? Also, was war so dein Erstkontakt?
Das ist noch nicht mal eine sonderlich spannende Geschichte, aber sie ist ganz putzig, glaube ich. Es gibt doch von Criterion diese Serie mit dem Schrank, also wo sie dann immer filmschaffende Schauspieler mal in ihren kleinen Lagerschrank da einsperren und die suchen sich dann Filme aus und erzählen kurz was dazu, warum in dieser Film was bedeutet oder warum sie jetzt gerade den rausnehmen. Und lass mich jetzt hier lügen, ich glaube, es war in der Ausgabe mit Gaspar Noé.
Ja.
Und der hat sich dann halt Seconds herausgeholt und hat dann nicht so viel zu erzählt. Er hat aber das Cover in die Kamera gehalten und das war dieses Cover, wo diese, ich nenne es mal so Menschenpresse drauf gewesen ist. Also wo quasi in so einer Art Gussform, wie mit Keksteig, ein Mensch rauskommt. Und das fand ich halt, das Cover sieht wirklich ziemlich faszinierend aus und hab dann mal danach halt gegoogelt, hab die Zusammenfassung, also die Handlung ganz kurz mal gelesen, dachte mir, das klingt eigentlich ganz faszinierend. Mal gucken, ist das teuer? Nee, lass mich lügen, ich glaube, es waren 15 Pfund oder sowas in der Richtung. Meine Güte, kann man sich ja mal gönnen, mal bestellen, angeguckt und ich war mehr als angetan von dem Film. Also wirklich, das ist jetzt nicht so, das ist echt so ein Film gewesen, geguckt und ad hoc verliebt darin gewesen.
Ja.
Und das ist die Geschichte.
Du, das, also mir geht das ähnlich, wobei ich habe keine wirklich spannende auch Origin-Story mit dem Film. Es ist nicht so, dass ich sagen kann, der hat mich von Jugend an begleitet. Also Frankenheimer ist tatsächlich jemand, dessen Werke ich mir so später angeeignet habe, später im Leben, als ich merkte, oh, da ist schon so ein roter Faden erkennbar, nämlich der macht Filme, die alle sehr, sehr gut sind, die auf den ersten Blick wenig persönliche Handschrift zeigen, auch ein Irrtum tatsächlich, ein Trugschluss, dem ich aufgesessen bin, aber die doch alle sehr unterhaltsam sind. Und dann habe ich angefangen, mich so durch sein Werk zu gucken. Und Seconds war da nicht unter den ersten Streifen, die ich geguckt habe, auch weil er relativ schwer zugänglich ist, zumindest im deutschsprachigen Raum. Also muss ich schon DVD oder mittlerweile eben Blu-ray importieren, um den Film zu gucken. Es gibt keine wirklich schöne deutsche Veröffentlichung, zumindest keine, um sich ins Regal zu stellen. Mhm. Ich habe ihn jetzt auch, weil ich eine alte Paramount US-DVD besaß, das war auch so mein Erstkontakt mit dem Film vor 15 Jahren, möchte ich sagen, plus minus, und die relativ ausgewaschen ist, habe ich gedacht, ich gönne mir jetzt mal den HD-Stream. bei einem großen Streaming-Anbieter. Und der sieht echt schön aus. Also, und hat eben auch eine deutsche Tonspur, weil er wurde ja synchronisiert fürs Kino. Also hat er auch eine Kinoveröffentlichung gehabt. Und deswegen frage ich mich eben noch mehr, warum keine deutsche Fassung fürs Regal.
Also The Manchurian Candidate, auch wenn ich nicht gesehen habe, der hat eine bekommen von hier Wicked Vision, glaube ich sogar. Ist vielleicht der Seconds ganz einfach viel zu unbekannt dafür. Der ist halt nicht in diesem großen Pantheon von irgendwelchen Paranoia-Klassikern aus den 60ern.
Ja.
Ist halt, ist noch vor der Hochphase von John Frankenheimer, die ich jetzt ich auch nicht kenne, wie ich schon gesagt habe, aber die dann für mich vielleicht irgendwann ab French Connection 2 vielleicht anfangen würde, ab Strain oder sowas in der Richtung, ist halt einfach timingmäßig scheiße rausgekommen, der Film, für größere deutsche Weine, sage ich jetzt mal.
ja, und ach, ich meine, das wird jetzt aber zu weit. Ich möchte zusätzlich vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen, aber grundsätzlich hat eben Paramount, und ich glaube, bei denen liegen die Vertriebsrechte international, weiß ich nicht, aber zumindest im englischsprachigen Bereich eine relativ schlechte Politik, was ihre Klassikersparte betrifft. Also die geben sich nicht besonders viel Mühe, außer eben Eddie Murphy spielt mit. Ich meine, worüber ich mich auch freue, ich freue mich ja über 4K Ultra HD Veröffentlichung von Der Prinz aus Zamunda.
Ja.
Aber die Frage ist eben, ob man dafür dann sowas wie das Gesamtwerk von Jerry Lewis liegen lassen sollte und sagt, ach, wir haben doch mal vor 22 Jahren DVDs dazu veröffentlicht, die müssen reichen. Das ist also Ende aller Tage. Ein dauerhaftes Ärgernis, tatsächlich meinerseits. Aber ja, Paramount Seconds, Der Mann, der zweimal lebte. Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor.
Jo.
Der Film, kann der gespoilert werden? Sollten wir eine Warnung aussprechen?
Ich finde, man müsste ihn spoilern, weil ansonsten können wir über das Ende später ja gar nicht reden. Deswegen ja.
Ja, über das Ende, das Ende ist schockierend. Und darüber werden wir zu sprechen haben, genau. Deswegen Spoilerwarnung. Aber ansonsten, für alle Leute, die das nicht schreckt, hier die Inhaltsangabe. Der Bankangestellte Arthur Hamilton, das ist John Randolph, erhält mysteriöse Anrufe seines Freundes Charlie Evans, vor dessen Tod Arthur bis zu diesem Zeitpunkt fest ausgegangen war. Von dessen Tod. Charlie bittet ihn, an einen bestimmten Ort zu kommen und sich dort unter dem Namen Wilson vorzustellen. Arthur geht auf die Bitte ein und gerät so an eine geheimnisvolle Organisation, die ihm ein unglaubliches Angebot unterbreitet. Arthur erhält die Chance, seinem tristen Leben zu entfliehen und neu anzufangen. Nach kurzem Zögern nimmt Arthur an und wird durch eine kosmetische Operation zu Tony Wilson, gespielt von Rock Hudson, einem erfolgreichen Maler. Doch nach und nach kommen Arthur bzw. Tony Zweifel an seine Entscheidung. Der Film ist aus dem Jahr 1966, produziert und vertrieben von Paramount. Die Hauptrollen spielen der bereits erwähnte Rock Hudson. Salome Jens wäre vielleicht noch erwähnenswert als Nora, sein späteres Love Interest, möchte ich sagen. John Randolph, auch schon namentlich erwähnt, Will Gear, Chef dieser Corporation, die namenlos bleibt, soweit ich weiß. Und ansonsten
Murray Hamilton,
richtig.
Der Bürgermeister aus Der Weiße Hai.
Ja, und der bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis, weil er schwitzt viel und weint viel und gut besetzt, allerdings nicht sonderlich prominent. Also die prominenteste Rolle tatsächlich Rock Hudson, der so gegen den Typ, sagt man, glaube ich, besetzt wurde als sehr zerrissene Persönlichkeit. Und natürlich auch nicht wirklich gut passt als operierter Arthur, der von einem Schauspieler gespielt wird namens John Randolph, der ungefähr 10 Jahre älter ist und 2 Köpfe kleiner, aber.
Die eine Sache, die ich bei dem Film tatsächlich mal ganz gut sagen muss, so toll er ist, an manchen Stellen sollte man vielleicht nicht zu sehr reingehen und sagen, ja, wieso ist das denn jetzt so? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Da müsste man sagen, ja, das stimmt. Lass dich einfach treiben und frag nicht so viel. Weil in der Sekunde, wo man hingeht und dann mal wirklich sagt, ja, Moment mal, wie ist denn diese Firma überhaupt organisiert und wie klappt denn das mit dem ganzen Nachschub und den so einem Kram, dann fällt das Ganze ratzfatzen sich zusammen, würde ich sagen. Also so ehrlich muss man jetzt einfach mal so sein.
Und, ja, klar.
Ja, und ganz klar, also allein schon die Tatsache, dass ein, also ich vergesse die Namen immer, aber halt hier der Originalmann, also Arthur heißt er, glaube ich, oder?
Ja, richtig.
Wenn Arthur, der gute Mann ist ja so Anfang 50, allein sein Innenleben müsste ja auch gar nicht so sein, dass er einfach mal das Äußere von Rock Hudson, das passt doch eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich sein darf. Weil Rock Hudson, sagen wir mal, Rock Hudson soll in diesem Film ein Mitte-30-Jähriger sein. Aber es ist ja der Körper von einem Anfang 50-Jährigen. Das kann, also von mir ist es ja, und so fühlt sich der nicht aus.
Ja.
Insofern, das kann auch schon mal nicht so passen. Und der Rest, also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. bitte mal so mit diesem ganzen, also diese Sache, Everything Wrong, Wrong Videos auf YouTube, diese ekelhafte Pest, die würden daraus ein halb Stunden Video machen wahrscheinlich. Ja.
John Randolph, der Darsteller von Arthur, war damals 50 Jahre alt beim Dreh und Rock Hudson plus minus 40 Jahre alt. Gut, John Randolph ist ungefähr 1,70 Meter groß, Rock Hudson ist ungefähr 1,95 Meter groß. Also wer auf sowas Wert legt, beziehungsweise da hinguckt und sagt, das geht ja so nicht und das ärgert mich jetzt so, dass ich den Film nicht mehr genießen kann, der oder die möge sich jetzt gleich verabschieden. Das ist aber auch total okay.
Ja, sollen sie Face-Off gucken.
Ja, bitte. Ich wollte doch sagen, hinter den Kulissen am Werk einige sehr prominente Namen, über einige werden wir auch sicher sprechen, weil sie entscheidend zum Lustgewinn oder zur Qualität des Films beitragen. Das sind Saul Bass zum Beispiel, der die Opening Credits gestaltet hat, Jerry Goldsmith hat den Score geschrieben und James Wong Howe stand an der Kamera auch, ein legendärer Cinematograf, Hollywood-Cinematograf.
Ja, aus allen was geworden, wenn man mal noch so weit in diese Karriere zurückgeht.
Ja. Goldsmith und James Wong Howe waren ja schon eine etablierte Größe. Ich glaube, Wong Howe hatte schon mehr als einen Oscar gewonnen, möchte ich behaupten. Bei dem fand ich ja so, Seconds war schon so am Ende seiner Karriere. Und ich, daher hat man auch nochmal das Gefühl, er geht so richtig in die Voll mit dem, was er macht. Also das ist schon ungewöhnlich, was wir da sehen.
Schon allein die Anfangssequenz von Sobas, dieses, man sieht ja ein Gesicht, ich weiß nicht so genau, ist das das von Rock Hudson? Ich konnte das nicht wirklich zuordnen, aber man sieht ein Gesicht,
ich vermute, ja,
das halt tatsächlich sehr verzerrt wird und das sich quasi bis in die letzten Poren des Gesichts auch so hineinfrisst. Mhm. Das ist ja im Grunde genommen schon sinnbildlich für den ganzen Kram. Der Mensch, das Innenleben quasi verzerrt, das nicht mehr wirklich zusammenkommt, das niemals wirklich gerade gerückt werden kann. Also darum geht es in dem Film ja im Grunde genommen. Um einen Mann, der festen Überzeugung ist, dass in seinem Leben ja immer irgendwas gefehlt hat, dass er ganz einfach jetzt eine neue Chance braucht und dass er dann sich so ausbreiten kann, wie das immer gewollt hat und damit komplett auf die Fresse fällt.
So kann man es auch schon umschreiben, ja. Es ist ein, wie würdest du den Genre technisch einordnen? Das finde ich nämlich schwierig und ich glaube, da setzen auch so einige Menschen an die Kritikpunkte an dem Film äußern. Das möchte ich jetzt auch nicht, damit möchte ich jetzt nicht beginnen mit den Kritikpunkten. Erstmal bitte lobhudeln, aber die Frage stellt sich mir schon immer so ein bisschen, nicht weil ich Filme so gerne in den Schubladen packe, sondern weil ich mich immer, wenn ich einen Film sehe oder wiedersehe, den ich sehr mag, mich immer frage, wie soll ich den weiterempfehlen? Was ist das? Ist das ein Thriller? Ist das ein Science-Fiction-Film? Geht das so eher so in Richtung Horror? Und ich habe mich so auf diese, naja, geflüchtet in die Umschreibung, es ist eigentlich eine spielverlange Twilight Zone-Episode.
Wunderbar, ich wollte gerade exakt das Gleiche sagen. Ich fand auch gerade, weil du gefragt, hättest du jetzt gefragt, ja André, wie würdest du denn das Genre umschreiben? Hätte ich gesagt, ja Twilight Zone.
Ja, ne?
Also, ich könnte sogar an die perfekten Stellen sagen, wo normalerweise dann Rod Serling am Anfang und am Ende reinkommen würde und dann halt sein Monolog hält. Also, das klappt hier ganz wunderbar eigentlich. Wenn würde man mir sagen, ja, das ist die erste Verfilmung, das war mal geplant, dass Rod Serling eine Spielfilmreihe aus Twilight Zone macht, würde ich dir sofort glauben. Absolut.
Ja, der Stoff wird sich auf jeden Fall auch für die Serie anbieten. Basiert auf einem Roman von David Alley aus dem Jahr 1963 und adaptiert von Louis John Carlino. Der Drehbuchautor ist mir nicht bekannt, so einer der wenigen Namen, die mir gar nichts sagt. Aber etablierter Bestseller habe ich gelesen. Und von daher ist es auch gar nicht so ungewöhnlich, dass man den adaptiert hat. Und schlug auch in eine Kerbe, die offensichtlich den noch relativ jungen John Frankenheimer damals, ich glaube, gerade erst Mitte 30, sehr interessiert hat. Hat er 4 Jahre zuvor mit Turing Candidate gemacht und danach 64 Seven Days in May. Also beides Schwarz-Weiß-Thriller, beide sehr viel politischer angehaucht, aber schon auch so in so eine Paranoia-Krimi-Ecke schlagende Stoffe. Und das jetzt zum ersten Mal, ich möchte nicht sagen zum ersten Mal, aber noch mehr als mit Turing Candidate mit offensichtlichen Science-Fiction-Elementen. Und ob du das Ganze glaubwürdig findest, wie viel trägt das zum Lustgewinnen an einem Film bei? Kann man den auch genießen, wenn man von vornherein sagt so, ach, das ist so alles vollkommener Quatsch? Oder meinst du, muss ich wirklich darauf einlassen, auf dieses, was eigentlich ein Mumpels ist, was wir hier sehen?
Ich denke mal, das kann man komplett ausklammern. Es geht ja im Grunde genommen nicht darum, wie passiert das Ganze, sondern was dann passiert. Mhm. Es geht ja jetzt nicht darum, da gibt es diese abgespacede Firma, die total crazy Experimente macht. Mhm. Es geht ja trotz allem eher darum, wie sich unser Protagonist in sein neues Leben einlebt, beziehungsweise wie er vorher gelebt hat und wie der Nachklapp sein wird. Das Ganze ist ja im weitesten Sinne eigentlich eher eine Charakterstudie. Halt mit einem gewissen Science-Fiction-Einschlag. Halt, wie wir schon gesagt haben, wie auch in der Twilight Zone, die ja auch meistens recht oberflächlich gewesen sind, dass du sagen konntest, fantastisch, aber die dann meist halt eine ziemlich böse Botschaft um die Ohren geknallt hat. So wie auch hier. Von daher, ganz ehrlich gesagt, wenn mir jetzt irgendeiner kommen würde und sagen, du, sorry, aber Gesichter austauschen, das geht doch gar nicht. Würde ich sagen, ja, stimmt. Und? Ist halt so.
Ich finde, was Seconds so von der typischen Twilight Zone Episode unterscheidet, ist, dass der moralische oder moralisierende Vorschlaghammer nicht ganz so deutlich ist. Ich habe das Gefühl, dass der Film wirklich eine profunde Aussage, möchte ich sagen, aber er macht das nicht so mit der Keule, so von wegen, und wenn du das tust, wirst du bestraft bis ans Ende deiner Tage oder beißt dann, wie hier der Fall, eigentlich gleich ins Gras, weil, Achtung, Spoiler, ja, Rock Hudson als Tony Wilson, in seinem neuen Ich als Tony Wilson, überlebt diesen Film nicht. Davon müssen wir ausgehen, also wenn dieser Schädelbohrer da ins Bild kommt, dann, ich weiß nicht, ob danach noch was kommt, vermutlich nicht.
Naja, wird er dafür eingesetzt, damit er als Leiche für einen weiteren Wechsler eingesetzt wird. Ja. Insofern, aber egal, wir greifen da voraus. Also zu Beginn ist das Ganze, also zu Beginn sehen wir ja noch Arthur.
Richtig, erstmal zurück zu Arthur.
Ja, genau. Ist das die Central Station? Ich weiß nicht, wo die jetzt ist. New York, Chicago? Ich glaube, ich habe die mal im König der Fischer gesehen.
Na, siehst du New York, siehst du New York.
Ja, da siehst du, geografisch bin ich absolut auf der Höhe. Jedenfalls, da läuft er schon durch die Gegend, schwitzt, guckt sich halt total panisch um. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht, was los ist. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir halt sehen, wie er dorthin läuft, in den Zug läuft, Kreuzworträtsel löst und den ganzen Kram. Wir haben hier einen völlig normalen Menschen, der eigentlich den nichts Besonderes mehr oder minder auszeichnet. Das sehen wir auch dann, wenn er dann mit seiner Frau zusammentrifft, ins Auto nach Hause fährt. Das ist ja, wie kann man das nennen? Das ist eine von diesen mittlerweile zweckmäßigen Ehen geworden.
Ja.
Also
ja.
Die beiden hassen sich nicht, die beiden lieben sich nicht. Das Schlimmste ist es noch viel schlimmer. Die beiden sind sich eigentlich völlig egal. Das ist ja schon dieses, und war's gut? Ja. Und bei dir? Ja, Garten. Ah. Ja. Übrigens, unsere Tochter hat geschrieben. Das ist die einzige, und anscheinend mit seiner Tochter, da hat er natürlich noch ein bisschen Empathie, weil als halt seine Frau sagt, ja, und der Mann von unserer Tochter, also ihr Schwiegersohn, der hat jetzt ja halt irgendwie sein Internship beendet und jetzt wird er halt Doktor. Da ist anscheinend Arthur ganz kurz aufgebracht, weil ja, er sollte ja das und das machen.
Ja.
Anscheinend bringt er noch ein gewisses Restinteresse für das Leben seiner Tochter entgegen. Jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, oh, da geht er richtig aus sich raus. Aber gemessen an dem, was er ansonsten noch so ausstrahlt in der ganzen Zeit, wo wir ihn in dieser Rolle noch sehen, also in seinem realen Ich, ist das ja im Grunde genommen schon ein Höchstmaß an Emotionen.
Ja, es gibt doch diesen Kuss mit seiner Frau. Ich fand die Szene eigentlich gar nicht so, ja. Ich meine, ist der Kuss gespielt? Ist das aufgesetzt? Ist das eher so eine Pflichterfüllung als jetzt wirkliche Hingabe? Ich hab das Gefühl, sie versuchen es beide noch so ein bisschen, aber sie wissen eben auch dabei, dass sie im Grunde sich gegenseitig was vormachen. Dass wahrscheinlich spätestens in dem Moment, in dem die Tochter das Haus verlassen hat, da nicht mehr wahnsinnig viel passiert in Sachen größere Gefühlswallung zwischen den beiden. Trotzdem fand ich die Szene zu Beginn, auch mit seiner Frau, der er dann verspricht, weil er auch sagt, er äußert ja auch schon, dass er sich nicht wohlfühlt und so weiter und sagt dann, ich gehe zum Arzt, Liebling, mach dir keine Sorgen. Ich fand die merkwürdig ergreifend, vielleicht ist das falsche Wort, weil sie sind nicht wirklich so, das ist kein großes Melodrama, aber ich fühlte so ein gewisses Bedauern und das hat mich schon irgendwie gepackt, weil ich dachte, ja, eigentlich tun mir die beiden leid.
Das tun sie mir tatsächlich auch ein bisschen, aber halt nicht, weil ich denke, ach, die beiden, da ist noch so viel Ungesagtes zwischen den beiden, sondern eher, weil ich bei den beiden irgendwie das Gefühl hatte, also im Großen und Ganzen seid ihr sicher, dass ihr euch jemals wirklich, also vielleicht habt ihr euch mal geliebt, das ist doch schon lange vorbei. Das, was wir jetzt haben, ist das, was man, ich kenne nicht die deutsche Entsprechung davon, going through the motions. Wir sind halt zusammen, sind wir jetzt schon seit Ewigkeiten. Man könnte sich auch noch in diesem Alter scheiden lassen, aber warum denn? Läuft doch irgendwie, und weil wir eine Ehe haben, da tauscht man doch mal einen Kuss aus. Ja. Aber im Großen und Ganzen, dass jetzt hier große Leidenschaft noch hinter ist, das auch nicht. Das ist ja auch dann später, wenn er dann abends nochmal, also wo er nochmal diesen Anruf bekommt von seinem ehemaligen Kumpel, der mir sagt, ah, komm mal jetzt hier zu dieser Adresse, also diesen eigentlich Totgeglaubten, wo sie ihn dann noch versucht zu beruhigen und dann halt auch der Kuss, den die beiden dort austauschen, also wo er dann auch mehr oder minder völlig versteinert oder diesen Kuss noch nicht mal so wirklich richtig erwidert. Also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, für mich habe ich so ausgemacht, ja, die spielen halt noch eine Ehe. Vor sich selber und halt vor all den anderen, aber dass man jetzt noch sagen könnte, bis das der Tod erscheint, kommt doch wirklich von Herzen? Nee. Das ist eigentlich so, als wenn man irgendwann einen Vertrag unterschrieben hat, man bleibt bis zum Ende zusammen und den erfüllt man jetzt halt pflichtbewusst, aber nicht mit großer Lust, um es mal ganz klar zu sagen.
Ja, das ist schon richtig beobachtet auf jeden Fall. Vielleicht war es auch einfach so, dass ich fühlte mein Bedauern oder meine Empathie für die Ehefrau einfach im Wissen, dass ihr Mann am nächsten Tag das Haus verlassen würde und nicht mehr zurückkehrt. Und das Nächste, was sie von ihm hört, ist eben, ach, sie haben seine Leiche im Hotelzimmer gefunden. Also,
ja.
Das ist ja auch kein wirklich dankbares Schicksal. Also sie trägt sie mit Fassung, wie wir dann am Ende des Films sehen. Aber ja. Ich möchte die vorweggreifen. Also wichtig ist eben, er bricht auf quasi und begibt sich am Anfang an so eine Art Schnitzeljagd und stolpert über den Umweg eines Laundromat, wie heißt das zu Deutsch, eine Wäscherei,
dann
in eine Fleischerei, ein Schlachthof.
Das finde ich übrigens überaus passend, ganz kurz, Fleischerei. Ich finde das absolut passend, dass er über den Umweg dass er mit einem Fleischerei Lastwagen dorthin geführt wird, weil im Großen und Ganzen, um das endlich mal vorwegzugreifen, ist er nichts anderes mehr in dem Augenblick. Er ist nur noch ein Stück Fleisch, wie wir dann am Ende sehen werden.
Und ist es da in diesen Szenen, wo zum ersten Mal so richtig mit aller Gewalt diese Fischaugenperspektiven auf uns einprasseln und diese Dali-esken Kulissen und also da wird es dann richtig, richtig merkwürdig, sagen wir mal so, auf gestalterischer, inszenatorischer Ebene.
Inklusive karierter Boden, wo ich gedacht hätte, Tim Burton hat den vielleicht auch mal gesehen.
Ja.
Aber ich will nicht zu viel reinbringen hier. Vielleicht hat er ihn nie gesehen und ich sehe nur karierte Böden und kann nur an Tim Burton denken, ist
ja
auch möglich.
Ja, naja, ich musste eher an Hitchcocks Experimente-Filme schon mit Dalí denken.
Ach ja,
und
stimmt.
Und an Dalís Gemälde der zerfließenden Uhren und so weiter. Also, aber du hast recht, es könnte natürlich auch auf, also modernerer Bezugspunkt, ein zeitgenössischerer, obwohl der ist jetzt auch schon wieder knapp 30 Jahre alt, wäre für mich so ein Computerspiel wie Day of the Tentacle.
Ja, oder auch gut, genau.
Ja. Die haben das ja auch so adaptiert, diese merkwürdigen Korridore, die da so zerlaufen. Und also auf jeden Fall toll gelöst. Und grundsätzlich kameratechnisch, ich hab noch den Dominik Stark angehauen. Schöne Grüße. Der macht sowas hier mit den Kino 90 Podcast. Und der ist ja ein großer Frankenheimer-Fan. Und der ist auch Filmemacher. Und ich habe gefragt, was hat er da gemacht? Und er hat mir dann sowas erzählt wie, ja, das sind Fischaugenlinsen. Und die Darsteller tragen so ein Rig quasi, wo die Kamera befestigt ist. Und das sind 0,7 bis 18 mm Linsen und so weiter und so fort. Und in Innenräumen diese extrem Weitwinkelobjektive, die hab so, das ist das, was Makler immer benutzen, ne? Wenn sie 18 Quadratmeter Einzimmerwohnung verscherbeln wollen, das Ganze aussehen lassen wollen, wie so ein großes Mansion, also wie eine riesengroße Villa, die benutzen halt diese extrem Weitwinkellinsen. Mhm. Und das gibt auf dem ganzen Film so eine sehr surreale, sehr, sehr verschrobene Qualität, also auch total desorientierend. Und also das ist dieser ganze Abschnitt des Films, in dem sich Frank Geimer und sein Kameramann James Wong Howe dieser technischen Mittel bedienen. Und ich finde das faszinierend.
Du, definitiv ab der Sekunde, wo ihr dann halt in dieses Institut, so nenne ich es jetzt einfach mal, reinkomme, befinden wir uns ja in diesem, genau wie er, in einem komplett desorientierten Zustand. Wir wissen ja auch gar nicht so genau, was jetzt eigentlich los ist. Weil uns wurde ja auch nicht vorher gesagt, was da vor sich gehen wird. Er wird halt auf einmal auch konfrontiert mit dieser Aussage, ja, gut, dass sie hier sind, dann managen wir jetzt mit ihren Tod. Und ja, natürlich, und ach nee, davor wird er noch unter Drogen gesetzt mit diesem Tee, weil er hatte noch und er hatte noch diese Zweifel, was er machen soll, und dann sagen sie mal schief und greifen, ja, sie können natürlich gerne gehen, aber ach nee, in dieser Sequenz ist so viel. Ich meine, wir haben auch noch vergessen, also er trinkt diesen Tee, dann hat er einen Traum, dann hat er diese Traumsequenz, wo er dann auch extrem mit dieser Kamera halt gearbeitet wird, wo er ganz offensichtlich sich an einer Frau vergreift.
Richtig, richtig.
Dann wacht er auf, will wieder raus, aber der Fahrstuhl hat keine Knöpfe. Er geht in einen Raum hinein, wo lauter Leute sitzen und ganz offensichtlich halt irgendwie ihre Zeit totschlagen. Wir wissen nicht, was Sache ist. Dort spricht er auch dann zum ersten Mal Murray Hamilton an, der ihn einfach nur völlig entgeistert anguckt. Und dann kommt halt ein Flieger reingelaufen und nimmt ihn wieder mit und sagt dann, nee, gehen Sie mal nach hinten in den Raum. Und dann kommt einer von diesen Darstellern, dessen Name ist wohl was war? Jeff Curry. Ja. Dass so ein Gesicht ist, den ich irgendwo erkenne, das ist eins von diesen Gesichtern, die immer irgendwo auftauchen und dem man nie zuordnen kann. Ich gucke dann also mal jetzt hier wieder rein in seine Filmografie und stelle fest, ich kenne 13 Filme mit ihm. Also der hat halt in Sachen mitgespielt wie The Killers und Butch Cassidy und The Sundance Kid, im zweiten Planet der Affen und so weiter und so fort. Also das ist halt der Mann hat in allem irgendwie mitgespielt, aber irgendwie auch in nix. Also das ist einer von diesen verdienstvollen, hier, kennst du doch aus, und dann ist es wieder weg. Also ja, demzufolge war ganz schön, ihn dort zu sehen.
Ja.
Und er hat sehr charismatische Augenbrauen, um es mal ganz klar zu sagen.
Mr. Ruby, ist das der ihm das Hähnchen wegessen will? Der
Arthur, ja,
das
genau.
Hähnchen? Ja, okay. Der mit so einem sanften Sadismus dann aber auch eben Arthur klar macht, du kommst hier nicht mehr raus aus der Nummer. Guck mal, was du mit der armen Frau gemacht hast. Der ich würde gerade sagen, wir haben das alles auf Video, vermutlich auf Film. Sehr, sehr, sehr spannend. Und dann wird eben, also Arthur dieses Hähnchen serviert und Mr. Ruby fragt immer wieder, sind Sie sicher, dass Sie es nicht wollen? Vielleicht nehme ich mir einen. ein Schenkelchen.
Ja. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber sie machen diesen Käsesoße drauf, dass es so knusprig ist.
Ja. Also, was ja sowieso schon Sakrileg ist, irgendwie ein Hühnchen mit Käse zu überbacken, aber na gut. Das ist irgendwie, das sollte eigentlich schon darauf hindeuten, dass er abgrundtief böse ist.
Ja. Aber vielleicht ist das ja auch Symbolism in der Sekunde, wo er das isst und ihn dabei anguckt, dass er in dieser Sekunde ihn quasi verspeist, dass er ihn auch nur noch als so eine Art Gebrauchsgut ansieht, das nur dazu da ist, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Mhm. Symbolism. Ja. Naja, jedenfalls, Arthur kommt aus der Nummer nicht mehr raus. Da hast du völlig recht. Und dann werden halt die Formalitäten erstmal gemanagt. Also einen gewissen schwarzen Humor kann ich der Sache ja auch nicht absprechen. Mhm. Also wenn die halt dann schon ankommen und dann sagen, ja, schon die Verträge und schon alles geregelt, sie haben Geld, ein bisschen kriegen wir, ihre Familie ist auch versorgt, wunderbar. Und dann kommt ja Will Gear.
Richtig.
Und Will Gear ist ja der netteste Teufel, den man sich vorstellen kann. Ich habe dann irgendwann später gelesen, der war Grandpa Walton gewesen in die Waltons.
Ja, richtig, ja.
Und das passt ja total, weil der kommt halt so ganz großväterlich, liebt er an und sagt halt zu ihm, ja, was hast du denn eigentlich vom Leben? Mhm. Und wenn dann Arthur sich das Ganze mal so reflektiert und dann am Ende feststellt, ja, ich eigentlich gar nichts. Also ich habe noch meine Frau, was haben sie denn noch zu sagen?
Ja.
Meine Tochter, seitdem aus dem Haus raus ist, was ist denn da noch? Wann sehen sie denn? Ja, aber ich habe ja noch Freunde und ein Boot. Und demnächst werde ich ja hier Präsident der Bank. Ist doch alles wird gut. Also im Großen und Ganzen mit ganz großväterlicher Liebe sagt Will Gear, von dem wir zu dem Zeitpunkt noch nicht so genau wissen, welche Rolle hatte der eigentlich so wirklich Indus in dieser Firma, sagt ihm halt mehr oder minder, alles, was du jetzt dein Leben nennst, ist eigentlich völlig bedeutungslos. Du bewegst dich in Richtung von nichts. Du hast nie gelebt. Das hier, was wir dir hier anbieten, ist deine einzige Chance, noch einmal glücklich zu werden. Ein frischer Start. Keine Vergangenheit und ansonsten, wenn du jetzt gehen würdest, ist dein Leben eigentlich vorbei, obwohl es noch weitergeht. Also ja, überleg doch mal. Das willst du doch, oder? Und dann lässt sich halt drauf ein.
Also, ja, wirklich.
Also Will Gear hat eigentlich nur, na sagen wir, 2,5 Szenen, er sagt, er lobte noch ganz kurz den Chirurgen dann später, aber ansonsten halt, das ist eine von den wirklich großartigsten, bösen, sympathischen Rollen, die ich überhaupt so kenne.
Ja. Weil
es ist ja nicht so, dass er halt da sitzt und sich die Hände reibt und sagt, nein, total nett, freundlich, selbst kurz bevor halt dann Rock Hudson in den Tod geschoben wird, noch so, ach Mensch, ja, ist schon schade, ich hab's dir echt gegönnt.
Na, ist ja ein Idealist, ein Überzeugungstäter, das sind echt die schlimmsten Arten von Schurken und die, denen du oft ihre Schurkigkeit gar nicht ansiehst, der ist ja ein absoluter Überzeugungstäter und er redet ja auch dann später, bevor Rock Hudson eben den Tod schickt, von seinem großen Traum und den Idealen, für die er lebt und auch stirbt und er könnte nicht riskieren, dass eben jemand wie Tony Wilson, also die Rock Hudson-Figur, Arthur, der umgewandelte Arthur, so seinen Traum gefährdet und deswegen muss es eben mit ihm vorbeigehen. Also er ist ein faszinierende Persönlichkeit. Ich finde aber auch Arthur in der Szene ganz faszinierend, weil er redet sich ja im Grunde selber herein in diese quasi Ausweglosigkeit, so wegen, ja, ich muss das jetzt auch machen, ich muss jetzt auch quasi meine Identität wechseln und Will geht jetzt eigentlich nur noch so schelmisch grinsend, sanft grinsend im Hintergrund und lässt ihn einfach so quasi sich selber ins großmögliche Übel reinreden, monologisieren.
Also im Großen und Ganzen halb zog man ihn, halb sank er hin.
Ja.
Um es mal so zu sagen. Naja, aber ist ja alles schon organisiert und dann sehen wir halt die Sequenz, wo er halt umgewandelt wird.
Ja.
Ich muss ganz offen zugeben, also dafür, dass das Ganze ja eigentlich so ziemlich Peng-Peng-Tüdli-Tü ist, ist es aber durchaus recht professionell rübergebracht, weil nachdem er dann halt operiert ist und dann in den Verbänden da sitzt und halt irgendwas sagen will, dann wird halt so auch ganz medizinisch gesagt, ja, sie können doch nicht reden, wir haben ja auch ihre Stimmbänder komplett ausgetauscht und ihre Hände haben wir so gepimpt, dass sie sogar eine neue Handschrift bekommen, bla bla bla. Und wenn das erstmal weg ist, dann werden wir noch ihre Wangenknochen. Also dafür, dass es ja halt, wie gesagt, völliger Blödsinn ist, was sie da eigentlich erzählen, ist das eigentlich so ziemlich nah nachvollziehbar alles erklärt von dem Chirurgen.
Ja, ich finde auch im Rahmen des Möglichen haben sie da wirklich alles gegeben, um das so glaubwürdig, wie es nur irgendwie geht, zu gestalten. Also erstmal haben sie wohl wirklich dokumentarische Aufnahmen von echten Gesichts-OPs genommen, plastischer Chirurgie und das, was da Rock Hudson dann, nachdem ihm die Maske abgenommen wird, im Gesicht hat an Nähten, ist schon, also sieht schon alles sehr überzeugend aus, so Make-up-technisch. Das, doch. Also da, es hat mich überzeugt. Da ist es eigentlich schon, deswegen wird auch, glaube ich, diese Umschreibung oder kurzer Umriss von Seconds als Spielfilm mit Twilight Zone Episode dem Ganzen nicht so ganz gerecht. Das sind eben so die Momente, da zeigt das Kino etwas, was das Fernsehen zumindest damals 1966 nicht hätte zeigen können. Nämlich wirklich, würde ich sagen, grafische Gewalt, aber schon etwas, was so über eine gewisse Schmerzgrenze, glaube ich, rausgehen würde für die meisten Fernsehzuschauer.
Und ganz offensichtlich auch für Rock Hudsons Rolle, weil so wirklich glücklich wirkt er erstmal noch nicht, wenn er sich so sieht. Also er ist ja erstmal so völlig auch erstaunt und dann kommt ja auch erstmal eine ziemlich lange Phase, man sieht das ja so ein bisschen Zeitraffer, der Rehabilitation.
Ja.
Also die Muskeln müssen neu aufgebaut werden, sein Gesicht muss sich wieder neu formen und der ganze Kram. Das ist schon durchaus so, dass man sich denkt, Spaß macht's gerade nicht unbedingt. Aber hey, er ist jetzt Rock Hudson. Was will man eigentlich mehr?
Ja, ich wollte gerade sagen, er hätte schlechter treffen können auf jeden Fall,
ja,
was seine körperliche Präsenz betrifft.
Aber ja, dann kommt ja der Knackpunkt. Was will er jetzt mit seinem neuen Leben anfangen? Und dann kommt halt, ich kann den Namen nicht aussprechen, K.D.
Ja, das ist das Lustige an Kai Day, so hat er sich genannt, ist ja, der ist gebürtiger Amerikaner, der heißt Kenneth Dickerson. Und einfach, okay, weil er sich auf diese bestimmte Art von Rollen spezialisiert hat und einfach dachte, mit einem orientalisch klingenden Namen kriege ich einfach schneller Rollen, hat er sich dann einfach Kai Day genannt, mit dieser unmöglichen Schreibweise. Aber der gute Mann heißt Kenneth Dickerson, also amerikanischer kann es kaum sein.
Aber es ist im Grunde genommen, das passt ja fast schon zu dem Film, wenn ich ehrlich sein darf. Also sich eine andere Identität geben, damit man halt das machen kann, was man will. Vermutlich hat den Frankenheimer deswegen genommen.
Ja, und also, wie gesagt, er war schon Manchurian Candidate und Dr. Yen Lo ist stellenweise, habe ich gelesen, eine kultisch verehrte Figur. Also ich mag den Schauspieler auch gerne, aber er hat nie eine großartige andere Art von Rolle gespielt als eben diese hier. Also diesen spielt er hier, Davalo heißt der genau, so ein Administrator, zurechtweiser.
Ich nenne ihn mal Karriereberater.
Karriereberater, sehr schön, das finde ich gut. Life-Coach.
Ja, so, das ist ja im Grunde genommen auch, weil also anscheinend haben sie ihn dann noch unter Drogen gesetzt, als er gerade noch in der Rehabilitationsphase gewesen ist und gefragt, ja, was wolltest du denn immer werden? Und dann hat er halt unter so in einem Stream of Consciousness erst angefangen, von seinem roten Ball als Kind zu erzählen, bin ich ganz putzig irgendwie und dann, Entschuldigung. Ja, das passiert manchmal, wenn man diese Drogen mischt, da wird man ein bisschen infantil, aber wir sind jetzt hier an der richtigen Stelle. Und das finde ich an dem Punkt ganz interessant, weil es geht ja eigentlich darum, dass ihm ja offeriert wird, so pass auf, du kannst dein Leben jetzt so leben, wie du es immer wolltest. Und die erste Sache, die er sagt, ist ja, er würde gerne Tennisspieler werden. Und das würde ja sogar passen, weil wir haben am Anfang gesehen, dass er sogar mal einen Pokal bekommen hat als Tennisspieler. Sprich, das wäre ja im Grunde genommen etwas, worin er vielleicht sogar Erfüllung finden würde. Aber dann sagt er halt, dieser Doktor einmal, ja, nee, was würden Sie denn gerne werden, wenn Sie es nicht wären? Ja, gut halt, Künstler. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Künstler. Frag irgendjemanden auf der Welt, ganz ehrlich. Was wolltest du mal werden, wenn du jung bist? Ja, irgendwas Kreatives. Das ja, ist doch das Generischste überhaupt, oder?
Ja.
Also sorry, das ist, und da wird ihm jetzt echt gesagt, ja, das klingt doch gut, passen Sie auf, Sie sind Maler und wir haben auch schon alles hier vorbereitet und dann können Sie ein bisschen Ihren Stil feilen. Alle paar Monate kommt ein Bild von Ihnen raus, haben wir alles schon gemacht und Sie haben auch hier die Abschlüsse, bla bla bla, alles geregelt. Im Großen und Ganzen, eigentlich bekommt der gute Mann überhaupt gar keine Möglichkeit, das Leben, was er leben wollte, auch wirklich zu leben.
Ich bin mir gar nicht so sicher, erfahren wir jemals, also wir sehen ihn schon hier und da mal in der Staffelei stehen und sehen, was er so malt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass uns der Film jemals glaubhaft vermittelt, ob seine Kunst wirklich gut ist oder nicht.
Ich habe für mich ausgemacht, nein, ist sie nicht.
Er malt sieht so aus wie Picasso für Arme, so ein bisschen.
Ja. Also das ist so Kram, wenn ich mir mal eine Staffelei hinsetzen würde und sagen, jetzt mal dir mal, keine Ahnung, eine Frau, so etwas surreal, das würde ich auch hinbekommen, würde es dann rumzeigen und dann würden alle Leute sagen, ja, sehr niedlich. So, jetzt aber mal wieder ernst, ja.
Naja, er bekommt ja auch kein unbefangenes Urteil von irgendwem, weil alle Menschen, mit denen er den Rest des Films verbringt, gehören entweder arbeiten für die Firma oder sind eben selber umgewandelter, deswegen.
Und das ist halt auch so die Sache. Also ich sage halt, er hat diesen künstlerischen Aspekt, Maler, hat er nie so wirklich in sich gehabt. Diese eine Chimäre, die man sich immer sagt, ja, wenn ich das und das gemacht hätte, dann wäre ich glücklich. Das ist so ähnlich wie in anderen Filmen zum Beispiel, wenn irgendwelche Leute sagen, Mann, wenn ich damals diesen einen Home Run geschlagen hätte, dann wäre mein Leben anders gewesen. Dieser Glaube, dass diese eine Entscheidung im Leben, dass die einem alles versaut hat, und deswegen ist das ganze Leben schiefgelaufen, die dann meist einfach mal Schwachsinn ist. Weil halt nun mal, es sind verschiedene Entscheidungen, die einen irgendwo hinführen. Und selbst in diese Entscheidung oder andere Entscheidungen. Aber dieses daran festhalten, ich hätte das und das machen sollen. Ich wäre ja wäre ja doch ja auch ganz gerne Künstler gewesen. Mhm. Und das hätte mich ausleben können. Aber er ist halt keiner.
Ja, das Praktische an der Malerei ist ja, dass man sich unglaublich gut selber vormachen kann, dass man gut ist in dem, was man tut. Und wenn dann auch noch Menschen um ihn rum sind, wie diese ganzen anderen Zombies im Körper von anderen Menschen, dann die einem sagen, ja, das sieht schon sehr toll aus, sowas würde ich mir auch ins Wohnzimmer hängen, dann glaubt man das eben auch. Hätte er sich eine andere Profession ausgesucht, wie zum Beispiel Musiker oder Sportler, dann hätte man ja unbefangen relativ schnell, also an objektiven Qualitätskriterien feststellen können, nee, er ist nicht besonders gut. Er spielt eben einfach schlecht Klavier oder Geige, weil er die Töne nicht trifft oder singt schlecht oder gewinnt im Tennis oder im Baseball oder sonst wie nie ein Spiel, weil er einfach nicht besonders gut ist. Aber wenn man so Maler ist, dann ist man sehr viel alleine mit seiner Staffelei und denkt sich, ach, was ich hier mache, ist so wirklich deep.
Zumindest muss man ihm allerdings zugestehen, also Rock Hudson jetzt in diesem Falle, also halt, oh Gott, Antiochus Tony Wilson. Okay, also ja. Er ist ja ein Tony Wilson, hat eine neue Identität bekommen. Zumindest muss ich mir zugestehen, er merkt doch irgendwann, dass das, was er macht, einfach Müll ist. Er nimmt dann irgendwann, reißt ja auch den Kram ab und wirft ihn einfach weg und stellt halt fest, ja, schade, jetzt bin ich Maler und kann nicht malen. Dumm gelaufen. Ja. Zwar wird mir die Firma weiterhin irgendwelche Bilder hier bringen, aber mich selbst erfüllt das hier nicht. Jetzt bin ich hier im Körper von Rock Hudson in einem Strandhaus, habe einen persönlichen Assistenten nämlich einführen sollen in den ganzen Kram hier. Mm, mm. Aber was ist denn jetzt mit mir? Innerlich bleibe ich ja völlig leer. Mm. Ich muss doch irgendwas machen. Und dann kommen wir nämlich zu der nächsten wichtigen Figur, nämlich zu Nora Marcus, die er am Strand trifft.
Ja, und damit glaube ich auch so ein bisschen zu meinen ersten Kritikpunkten an dem Film. Aber sag mal, was sind deine Eindrücke gewesen? Oder immer noch?
Also mein Eindruck ist tatsächlich, dass dann an diesem Punkt halt ganz, also in Zusammenspiel mit ihr wird dann irgendwann ganz, ganz groß klar, also sie gehen ja dann zu dieser komischen Hippie-Veranstaltung.
Genau, Weinfest in Santa Barbara, das Bacchusfest, richtig.
Ja, wie ich schon sagte, Geografie und was dort alles vor sich geht, da bin ich voll drin.
Der Film macht schon immer relativ deutlich, deswegen konnte ich dem ganz gut folgen. Es wird tatsächlich immer so gesagt, ich gehe jetzt zur Central Station, das ist dieses Weinfest in Santa Barbara, wir überführen sie jetzt nach Kalifornien und ich konnte dem ganz gut folgen, ehrlich gesagt. Also,
ja, das geografisch. Ist okay. Ich kann mir so ein Kram immer nicht merken.
Auch André, ich wollte nicht, dass du dich schlecht fühlst. Das war jetzt nicht mein Anliegen. Ich bin geografisch auch eine absolute Niete. Ich habe mir Santa Barbara gemerkt. Ich weiß nur nicht, wo es liegt.
Das sagst du jetzt nur, um mich zu trösten. Nein, aber halt, sie gehen zu diesem Weinfest, dieser Hippie-Veranstaltung und da wird noch einmal ganz groß klar, es ist ja total super, dass sie jetzt im Körper von Rock Hudson ist und ein neues Leben, bla bla bla, aber innerlich ist er ja komplett der Alte. Er ist ja komplett erstmal angebiedert von dem ganzen Kram, der da passiert, während sich all die Leute darum halt mehr oder minder verlustieren und glücklich sind, steht er da völlig am Rand und wird erst dazu gezwungen, irgendwann in diesen Weinbottich hineinzuhopsen.
Ja, ja.
Und erst später lässt es sich dann irgendwie mitreißen, aber dann die nächste Szene zeigt schon wieder, dass ihn das, keine Ahnung, zerbrochen, gebrochen hat oder sowas in der Richtung. Mhm. Aber halt, man sieht ja dann, das ist so die Sequenz, wo dann ganz klar wird, mehr oder minder, und dann noch in der Partyszene danach, das sind die beiden Szenen, wo völlig klar wird, es ist völlig egal, wie er jetzt äußerlich aussieht. Im Innern ist er immer noch der 51-jährige Typ, der davor gewesen ist, und nur ein neues Gesicht wird daran nichts ändern. Also es braucht dann doch noch ein bisschen mehr. Und vielleicht ist das einfach nie in ihm drin gewesen. Aber was stört dich denn an ihr?
Ich bin der Meinung, ohne dass der Film jemals richtig schlecht wird, weil ich finde den herausragend gut. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Film mit einfach kleineren Schwächen und die liegen eben vor allem eben in diesem Stilmix, dass der Film eben, glaube ich, so auf halber Strecke versucht, ein relativ konventionelles Drama zu etablieren oder eine Liebesgeschichte, eine enttäuschende Liebesgeschichte letztendlich. Mit dieser Nora Marcus-Figur, die Salome Jansi spielt. Und sie macht das auch ganz, ganz kompetent, aber ihre Figur ist einfach nicht besonders gut geschrieben. Und Arthur bzw. Tony lernen wir eben von Beginn an als so entrückt von der Realität und von seinen eigenen Bedürfnissen war, dass es eben für mich zu keinem Zeitpunkt nachvollziehbar wirkt, wie er sich wirklich in eine Frau verlieben könnte. Er ist wirklich jemand, der hadert so mit sich selbst und seinem eigenen Schicksal, hat keine Ahnung von dem, was er wirklich will, dass es mir nicht wirklich schlüssig, also nachvollziehbar ist, warum er sich auf sowas wie mit Nora hier einlässt. Ich verstehe, warum er gerade so denkt, oh, könnte ich mal ausprobieren, ist ja ganz interessant und klar komme ich mal mit zu diesem Weinfest, aber ich glaube, wenn es dann auch mit ihr vorbei ist und sie sich dann eben auch als Abgesandte dieser namenlosen Firma entpuppt und oder als Spionin, als jemand, die ihn quasi überwachen soll, wissen wir ja auch nicht genau bis zum Ende, soll, glaube ich, so die emotionale Wucht, mit der uns diese Erkenntnis trifft und auch Tony Wilson diese Erkenntnis trifft, so wegen, sie hat die ganze Zeit für die gearbeitet und war gar nicht wirklich in mich verschossen und uns härter treffen, als es tut. Wenn es so kommt, denke ich mir, ja, was hast du denn erwartet, dass hier irgendetwas, was du hier machst, nicht artifiziell ist und nicht einfach nur auf deine unmittelbarsten Bedürfnisse einzieht und dir einfach nichts bringt. Also, dass der Film einfach mir psychologisch nicht schlau genug. Ich finde es alles wahnsinnig unterhaltsam. Das Weinfest ist unterhaltsam. Die Szenen am Strand mit Nora sind unterhaltsam. Ich mag den creepy Butler John. Auch die Partyszene ist lustig, wenn Rock Hudson sich betrinkt. Aber wir müssen gleich nochmal über das Bacchus-Weinfest sprechen, weil ich fand das sehr, sehr merkwürdig, da nackerte Menschen zu sehen im Film aus dem Jahr 1966, als der Production Code noch sehr, sehr genaue Vorstellungen davon hatte, was man zeigen durfte und was nicht. Aber diese ganze, es ist so eine ganze Abfolge von Szenen, von denen ich dachte, ja, das ist schon, ich fühle mich nicht schlecht unterhalten, aber ich wusste eigentlich ziemlich genau, worauf es dann 30 Minuten später hinausläuft.
Das vielleicht ja, aber ich finde es gar nicht so abwegig, dass er sich auf sie einlässt. Wir müssen
es meandert ein bisschen, wollte ich vielleicht einfach nur sagen.
Ja, gut, das von mir aus gerne. Das, ich gebe da auch ganz offen zu, an der Stelle hätte man vielleicht mal 5 Minuten rausschneiden können. Mal ganz böse gesagt.
Es wirkt aber, die Partyszene ist eben, also kurz dieser Bacchus-Weinfest-Szene mit den ganzen Nackten. Also es gibt richtig voll Frontal Nudity, sogar auch von männlicher Seite. Sehr ungewöhnlich für einen Film aus dem Jahre 1966, weil es auch relativ kurz ist. Also die Szene ist relativ lang und man sieht relativ viel nackter. Also man sieht eben die Nackten nie lang und ist auch nicht sexuell aufgeladen. Von daher, also jetzt nichts für kleine, notgeile 13-Jährige, die sich irgendwie daran aufgeilen wollen. Also dafür ist der Film nicht geeignet und die platschen auch alle dann zertretenen Trauben und das ist alles eklig. Aber also eklig, unhygienisch scheint mir das. Ich würde den Wein nicht trinken, der daraus gekeltert wird.
Der Gedanke kam mir auch.
jedenfalls sehr ungewöhnlich und war auch dann in der Kinofasse nicht enthalten. Das ist tatsächlich etwas so ein bisschen an Production Trivia, was ich mir noch rausgesucht habe, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass man Leute in sowas ins Kino gehen ließ im Jahr 1966, wo 10 Minuten, gefühlte 10 Minuten, wahrscheinlich eher 3 Minuten, nackte Leute da tanzen. Nee, und war auch nicht so. Also man hat es, glaube ich, erst für die internationalen Verleihfassung drin gelassen und in der amerikanischen Fassung dann erst, glaube ich, bei der DVD-Veröffentlichung zum ersten Mal wieder reingeschnitten, diese sehr expliziten Szenen. Ja, was ich sagen wollte, eigentlich die Partyszene wirkt für mich ein bisschen redundant, auch in ihrer Länge nach diesem ganzen Bacchus-Weinfest. Und ich kann mir vorstellen, wenn das fehlen würde, und das ist ja eine durchaus längere Sequenz, dann hätte ich gar nicht so das Gefühl, dass der Film ein bisschen auf der Stelle tritt, eine Zeit lang so im mittleren Akt. Oder weiß nicht, wie ich es besser umschreiben soll.
Also wie gesagt, was ich noch sagen wollte ganz kurz, ist, also ich finde es durchaus nachvollziehbar, dass er sich mit ihr einlässt, weil wir haben ja einen Menschen, wo man, der an diesem Punkt, glaube ich, jetzt mal ganz kurz gesagt, dann festgestellt hat, in ihm drin ist nichts. Es ist innere Leere. Der ganze Kram, der er gebraucht, von dem er gedacht hat, der wird ihn jetzt ausfüllen. Bringt ihm ja nichts. Und deswegen kommt jetzt halt der Punkt, den viele Leute, glaube ich, zuweilen suchen, wenn sie halt in sich selber nichts mehr finden. Sie suchen Bestätigung von außen.
Ja.
Und jetzt trifft er dort halt eine relativ gut aussehende Dame und die sich halt gleich an den Hals wirft. Ich denke, schlicht und ergreifend, das ist so ein Stück weit auch die Verzweiflung bei ihm. Dass er halt schlicht und ergreifend denkt, aha, eine Frau interessiert sich für mich. Ja, das Bauchpinseln jetzt so ein bisschen, weil, wie wir festgestellt haben, in der Ehe, da ist es schon seit Jahren jetzt nicht mehr so gelaufen, wie man sich das vielleicht irgendwie vorgestellt hat. In ihm selbst komplette Einsamkeit. Er ist jetzt auch nicht unbedingt in einer belebten Gegend. Er ist ja ständig am Strand und die Partys, die ihm sein Butler immer aufdringen möchte, die schlägt er zunächst immer aus. Von daher, dass er halt sich auf sie einlässt und erstmal auch so sagt, ja, das mache ich jetzt alles mal, ist jetzt nicht so schwer nachvollziehbar für mich. Das ist schlicht und ergreifend ein Anker, den sich halt festhält. Halt dieses Weinfest dann, da ist dann halt der Punkt, wo er halt feststellt, im Großen und Ganzen, also würden wir davon ausgehen, dass Nora jetzt eine normale Frau wäre, also sie würde nicht zu diesem Institut gehören. An der Stelle würde man schon ganz klar merken, das hat überhaupt keine Zukunft. Das kann keine Zukunft haben, weil sie es in einem komplett anderen Weltbild verankert als er. Er lässt sich am Ende so ein bisschen davon mitreißen. Also er ist ja dann auch in diesem Weinbottich drin und ist dann auf einmal, keine Ahnung, mitgerissen und lacht dann ja doch mal so ein bisschen. Aber eigentlich, die beiden passen so überhaupt gar nicht zueinander. Das sieht man dann ja auch schon da tatsächlich.
Ja, ja, ja.
Und dann halt bei der Party, wo er sich betrinkt, ist ja auch so eine Sache. Da kommen ja lauter Leute auf ihn zu und erzählen und wollen mit ihm anwendeln oder halt mit ihm in Verbindung treten. Er wehrt die alle ab. Die einzige Person, mit der er wirklich connecten kann, ist dann ja ironischerweise eine Person, die sagt, hey, ich war in Harvard. Und weil er da mal auch dran gewesen ist, springt er wieder zurück, obwohl er ja dieses Leben eigentlich ja gehasst hat, wie er sich ja irgendwann mal selbst versichert hat, ist das etwas, was er aus seinem alten Leben kennt. Und das ist dann auf einmal so der Trigger, den dann so komplett sich so richtig volllaufen lässt. Und dass er dann komplett eskaliert in der Firma. in der Verblödsinn auf der Party. Also deswegen, ich finde, das war tatsächlich, wie du gesagt hast, das meandert so ein bisschen vor sich hin. An der einen oder anderen Stelle hätte man vielleicht mal im Drehbuch nachgucken können, ob man da vielleicht ein bisschen was so strafft, ein bisschen mehr Fleisch auf die Knochen drauf macht. Ja, aber diese ganze Sequenz ist für mich tatsächlich ungemein wichtig.
Also die Partysequenz, ja, diese Bacchus-Wahlfest-Sequenz, ich finde es schon eine Dreingabe, dass wir sie haben, weil es eben auch eine ungewöhnliche Szenerie ist für einen Film, vor allem aus dem Zeitraum, aus dem Hollywood-Kino des Jahres 1966, aber ich finde sie eher interessant, den Punkt, der Punkt, den sie macht, den finde ich eher redundant, nämlich, dass ich habe quasi, da ist Rock Hudson, also Tony Wilson, noch vollkommen in dem Modus, ja, ich mache dann eben mal mit, weil ich muss es ja eben, er wehrt sich da schon mit Händen und Füßen, immer werden ja am Ende die Kleider hier vom Leib gerissen, er will das ja gar nicht freiwillig machen, aber im Grunde macht es denselben Punkt nochmal, den von dem ich denke, er wurde vorher schon überzeugend gemacht, nämlich, ja, jetzt muss ich hier eine Rolle spielen und das nervt eben auch ganz schön. Jetzt muss ich eben hier der Maler sein und ich glaube spätestens, wenn er hier diesen Blick, diesen misstrauischen Richtung seines Butlers John wirft im Strandhaus, denke ich mir, okay, ich habe es kapiert, du gehörst hier nicht hin, du bist immer noch nicht zufrieden. Und die Partyszene, wo er sich dann betrinkt, offenbart eben so den wahren Tony Wilson oder seine wahren Begehrlichkeiten, nämlich, dass er im Grunde eigentlich dem hinterherjammert, was er früher war, seine banale Existenz eigentlich wieder zurückhaben will oder doch wieder jemand anders sein will, der vielleicht noch ein bisschen interessanter ist als diese Malertype, für die er sich da entschieden hat. Und insofern, ich möchte jetzt nicht ungerecht sein, sie ist eben nicht zwingend und ich hätte darauf verzichten können, zugunsten eines etwas schnelleren Tempos. Der Film ist eben sehr, sehr stark einfach in den ersten 30, 40 Minuten durch die Inszenierung, durch James Wong Howes Kamera, Jerry Goldsmith schreibt einen tollen Score. Es ist so faszinierend, weil es eben auch noch so rätselhaft ist, weil wir nicht wissen, worauf steuert Arthur eben zu in dieser Firma, was passiert da mit ihm. Und dann habe ich eben das Gefühl, der Film verliert einfach so ein bisschen an Tempo, bevor er dann am Ende wieder einen Zahn zulegt. Und das tut ihm nicht so gut. Ich hätte mir da gewünscht, dass das Tempo da so ein bisschen ausgeglichener verteilt gewesen wäre oder die Spannungsmomente. Weil ich habe das Gefühl, so ist der Film extrem frontloaded und backloaded. Also am Ende ist unglaublich viel und das packt einen und dann zu Beginn auch. Und in der Mitte denke ich mir so, joa, ich ahne, was da auf ihn zukommt. Auch, dass es kein gutes Ende nehmen wird. Wobei ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht genau weiß, konkret, worauf es hinausläuft beim ersten Mal. Aber ja, du, ich rede mir jetzt so gerade um Kopf und Kragen. Lass uns lieber darüber reden, wie er seine Frau nochmal wieder trifft.
Ja. Ey, nee, nur ganz kurz, ich stimme durchaus auch zu. Also auch ich bin der Meinung, in der Mitte, wenn ich irgendwas sagen müsste, wenn ich jetzt richtig böse wäre, würde ich sagen, gut, der hängt ganz kurz, so ein ganz kleines bisschen. Ich sag's mal recht uncharmant. So, aber ansonsten, also ich stimme dir dazu, Punkt. Genau.
Sie tragen ihn da raus, das sind alles, die sind, steht alle auch, sind der Firma hörig, die sie da umoperiert hat oder ihn neues Leben verpasst hat und am Ende sitzt er eben mit seinem Butler John in seiner Limousine und er kutschiert ihn zu seiner Frau Emily.
Mhm. Und das ist ja tatsächlich so, also das finde ich eine ziemlich, das ist eigentlich ein ziemlicher Schlag in die Magengrube, wenn ich ehrlich sein darf. Mhm. Er kommt da hin, er gibt sie als, ja, ich kannte ihren Mann noch vor einem Jahr, hab er gehört, ganz schlimm, aber er war ja irgendwie doch so, er hat einen interessanten Malstil gehabt. Haben sie noch was von ihm? Und wenn dann die Frau so sagt, ja, nee, die Garage ist ja ausgeräumt worden. Mhm. Und sie hat echt nichts von ihm behalten. So, ja. So gar nichts. Das sagt ja einiges, was sie der Ehe, also das Bild steht halt pflichtbewusst auf dem Kamin. Aber ansonsten ist da ja gar nichts mehr von ihm. Sie ist einfach komplett weitergezogen und sie wirkt jetzt auch nicht so, dass sie, also sie bricht dann nicht mal, die drückt ja nicht mal ein Tränchen weg, wenn er da ankommt und sagt, ja, ihr Mann, vor einem Jahr gestorben. Mhm. Es ist ja, böse gesagt, eigentlich relativ egal. Erst als natürlich. Er dann über sich dann redet und meint, ja, er hat ja auch immer über die Familie geredet, dann sagt sie ja mal, echt, so kannte ich ihn gar nicht.
Ich liebe die Szene, die ist fantastisch. Also auch wie die erste Szene mit seiner Frau. Ich mag auch sie, Frances Reed, und unglaublich gerne. Sie passt wirklich gut zusammen.
Und sie sagt ja auch dann den einen entscheidenden Satz, ich paraphrasiere ihn jetzt ein bisschen, wenn sie dann so meint, ja, er war immer an sich gekehrt, als wenn er von, sie meinte dann irgendwie auch, ich glaube, er hatte gar keine Träume. Und das ist ja dann auch, das ist ja so die große Quintessenz der ganzen Aussage. Halt dieses, ich träume von irgendetwas, ich habe was Besseres verdient. Und ich träume davon, was es kommt. Aber was es ist, weiß ich eigentlich gar nicht. Und deswegen kann es ja auch nie was werden, weil was sollst du denn machen, wenn du es gar nicht weißt?
Ja, ja.
Und die letzte Sache ist ja dann tatsächlich, ja, hier, als Andenken können Sie ja seinen Pokal mitnehmen, diesen Tennispokal. womit er dann quasi eigentlich alles weg ist, was ich von ihm noch als Andenken hätte haben können. Also, ja. Weil so viel war der ja gar nichts. Also im Großen und Ganzen, nach seinem Tod, ist sie ihr scheißegal gewesen.
Ja. Also wirklich schlimm, ja.
Ich habe noch gehört, auch so eine Production Note, es hätte noch eine Szene gegeben, die wurde auch gefilmt, wo er seine Tochter besucht. Mhm. Die wurde allerdings aus Straffungsgründen rausgezogen. Die hätte mich noch tatsächlich interessiert.
Ja, hätte mich auch interessiert, würde ich mir als Delete C noch angucken. Ich glaube nicht, dass sie diesen Film gehört, weil der ist lang genug, so wie er ist.
Hm. Vielleicht hätten sie dafür die Weinszene rausschneiden können.
Ja, ich weiß es nicht. Ist auch eine ganz schlechte Art von Filmkritik, sagen wir immer wieder über Sachen zu reden, die es nicht gibt, und zu sagen, ach, da gibt's doch die Szene und dafür konnte man doch die Szene austauschen mit der anderen, die wäre besser gewesen. Also der Film ist schon so sehr, 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 sehr gut, so wie er ist. Wie gesagt, es ist nur ein bisschen schluffig vom Tempo her in der Mitte, aber es ist auch nicht verkehrt. Dafür sind eben die Szenen zum Ende umso bewegender und da gibt's eben einen Schlag in die Magengrube auf den nächsten. Erstmal die ganze Party-Szene, die Szene mit seiner Frau, das Wiedersehen, was eben auch wirklich einen eben auch wirklich trifft tatsächlich. Und das hätte ich auch nicht mehr für möglich gehalten bei einer so entrückten Figur wie Tony Wilson oder Antiochus Wilson, um ihn jetzt, ich nenne ihn mal als Antiochus, um ihn jetzt nicht mit dem Beach Boy zu verwechseln. das hätte ich nicht mehr so erwartet, weil im Grunde ist uns ja die Figur relativ fremd, möchte ich nicht sagen, aber sie ist uns nicht sonderlich nah. Er ist eben auch eine Figur, die es eine Kunst daraus gemacht hat, niemanden an sich ranzulassen und möglichst unnahbar zu sein. Und trotzdem habe ich eben zu dem Zeitpunkt dann plötzlich ein Mitgefühl mit ihm. Und das, finde ich, ist schon so eine große Kunst. In Minute 80 oder 90, ich habe jetzt nicht die Zeit genommen, tatsächlich nochmal einer Figur einen vollkommen neuen Aspekt abzugeben. Bis dahin dachte ich mir, betrachtete ich irgendwie Antiochus eher so als ja, faszinierende Laborratte. Also es ist schon irgendwie sehr, sehr lustig, ihn dabei zu beobachten, wie er eben durch dieses emotionale Labyrinth wuselt und keinen Ausweg findet. Aber in dem Moment dachte ich, oh, er tut mir plötzlich leid. Weil bis dahin taten mir andere Leute leid. Also seine Frau tat mir leid. Ich hatte Empathie für andere Menschen, aber er. Und ja, da trifft es mich auch als Zuschauer nochmal so richtig in die Magengrube.
Ja, wenn man feststellt, dass Böses, ja, dass das eigene Leben gar keine Bedeutung hatte.
Ja, ist das nicht schlimm?
Ja,
also, ist es. Wenn du zurückkehrst, vielleicht zu einer Partnerin, die du zurückgelassen hast und die auch auf diese höchst dramatische Art und Weise, wo man davon ausgehen müsste, eigentlich das Letzte, was sie eben weiß, ist, dass ihr Mann leblos gefunden wurde in einem Hotelzimmer. Das ist ja auch, da vergeht ein Jahr oder ein Jahrzehnt des Trauerns, bevor man sich erstmal trennen kann von den materiellen Habseligkeiten, die einen an diese Person erinnern. Und sie sagt offenbar nach einem Monat, nee, raus mit dem Zeug aus der Garage.
Und deswegen, also danach ist er ja komplett gebrochen.
Ja, und geht zurück zur Firma. Also nochmal neu anfangen. Und trifft dort Charlie.
Ja.
Also den guten alten Charlie.
Den guten alten Charlie, genau. Der Gag an der Sache ist ja jetzt anscheinend, also die ganze Firma scheint so eine Art Schneeballsystem zu sein, ja, ganz offensichtlich. Mhm. Weil wenn du reinkommst, dann musst du auch wen empfehlen, damit du dann aus diesem Wartesaal wieder raus. Also wir stellen ja anscheinend fest, die Leute, die in diesem Wartesaal sitzen, den wir am Anfang gesehen haben, das sind alles Leute, die zurückgekehrt sind und darauf warten, dass sie vielleicht nochmal jemanden empfehlen können und der kommt dann und dann bekommen sie eine zweite Chance und eine neue, sag schon, eine neue chirurgische Operation.
Ja.
Aber das passiert ganz offensichtlich ziemlich, also ich weiß nicht so genau, wie das Empfehlungssystem funktioniert, weil eigentlich Charlie hatte ihn ja empfohlen, er wurde auch operiert, aber er sitzt immer noch drinne. Also anscheinend scheint das dann doch irgendwie anders zu funktionieren.
Ja. Ich hatte ja vermutet, dass Charlie tatsächlich doch irgendetwas mit seinem Ableben zu tun haben würde. Davon war ich irgendwie ausgegangen, als ich ihn da so sitzen sah. Ich dachte, okay, klar, es wird irgendwie dicke kommen für Antiochus Wilson, für Tony Wilson. Ich gehe wieder zurück zu Tony Wilson. Es wird dicke enden, also böse enden für Tony Wilson. Und Charlie wird da irgendwie seine Finger mit im Spiel haben. Er ist irgendwie Teil dieses ganz korrupten Systems und er. Ich meine, ist ja eine theoretische Möglichkeit, wir werden es bloß nie erfahren, dass eben Arthur dann plötzlich, dass den Körper von Tony Wilson, den vorher Arthur besetzt hat, quasi Charlie übertragen wird. Wir wissen es nicht. Aber davon ist eben nicht auszugehen, weil er wird, glaube ich, aufgerufen Tage oder Wochen, wir erfahren nicht so ganz genau, wie viel Zeit da vergangen ist, bevor eben dann, es ist ganz schwierig mit den Namen, das gerade so zu beschreiben, vor allem für Menschen, die den Film nicht gesehen haben.
Ja.
Also, glaube ich, Charlie wird Tage aufgerufen und eine relativ lange Zeit, bevor dann eben Tony Wilson aufgerufen wird, quasi zur OP.
Ja.
Und sein Körper soll ja auch Tonys Körper mutmaßlich nur als Leiche dienen, die irgendwo deponiert wird, um einem anderen eine Chance zu geben. Also, Charlie ist eigentlich im Grunde unschuldige, völlig unschuldige Figur, oder sehe ich das falsch?
Ja.
Also außer, dass er eben seinen guten Freund Arthur in dieses System reingelockt hat, was ihn jetzt schon zum Mittäter macht, aber...
Gut, aber...
Aus hehren Motiven.
Ja, genau. Er hat es ja vielleicht gut mit ihm gemeint. Und allerdings war auch ein gewisser Eigennutz dabei, weil er wollte ja wieder hoch auf die Liste kommen. Aber wie gesagt, wie hoch auf die Liste
kommt... Aber er sitzt ja immer noch da.
Ja, deswegen verstehe ich es ja nicht so genau. Weil eigentlich nach meinem Verständnis, gut, ich... Egal. Er hat ihn ja geholt und eigentlich zuerst war ja das gut. Aus Rock Hudson ist er dann in die freie Welt hinausgelassen worden. Eigentlich hätte ja Charlie dann rausgekonnt, aber er sitzt ja immer noch da. Insofern, wie genau da jetzt ihr Belohnungssystem funktioniert, ich steige da nicht so ganz hinter, aber ist auch egal.
Es ist ja ein Jahr später, also muss Charlie mindestens ein Jahr in diesem Warteraum sitzen und Broschüren lesen.
Ja, genau. Aber gut, es geht hier um den Effekt und der ist gut. Insofern, ja, klar. Charlie kommt halt weg, warum auch immer. Vielleicht, weil jetzt halt Tony jetzt wieder da ist und jetzt seinen Platz einnehmen kann, weiß der Geier warum.
Ja.
Es kommt doch eher darauf an, was dann die letzten 5 Minuten so dann doch passiert. Weil die sind wirklich richtig, richtig, also die sind heftig. Also ja, wir wissen natürlich, wir können schon erahnen, das wird jetzt kein Happy End geben. Aber dann eines Nachts wird dann halt Tony von halt hier wieder von Will Gear geweckt. Und dann hat irgendwie anscheinend ja auch Tony diese Erkenntnis, es ist ganz wichtig, dass man selbst entscheidet, was man machen will.
Ja.
Sich halt nicht leiten lassen von anderen Sachen oder von irgendwelchen Dingen oder irgend so ein Kram, sondern man hat das quasi selbst in der Hand. Kommt nur leider wesentlich zu spät für ihn, diese Erkenntnis. Denn dann kommen halt die zwei Leute rein, die halt sagen, ja, hier, komm, auf die Bahre, Chirurg, jetzt schon, ja, geht alles schnell. Ja, aber wir müssen nur noch hier meine Identität bequatschen. Ja, machen wir. Ihr achtet da persönlich drauf. Tschüss. Und dann wird es echt, zum diesmal echt, also sehr schwarzhumorig, weil dann kommt ja dann so ein Pfarrer an.
Ja, ja.
Der dann halt so fragt, ja, haben Sie Ihren Glauben gewechselt? Sie waren Protestant, oder? Ja, nee, alles gut. Ah, ist ja wunderbar. Ich könnte allerdings auch, keine Ahnung, was er ist, Katholik und Rabbi oder irgend so ein Kram, könnte er auch machen, weil er ist in allen drei Sachen. Ich bin da fortschrittlich. Und erst dann, und erst dann wird ihm offenbar, warum er auf der Bahre liegt, dass halt mitnichten jetzt nochmal neu in die Welt hinausgelassen wird, sondern dass das jetzt ein Ende sein wird.
Ja, wie sagt man, ich bin im Katholizismus nicht mehr ganz so firm, ich bin schon so lange aus der Kirche raus, liest du in die letzte Weihe oder sowas?
Ja,
und das ist ja auch nochmal ähnlich demütigend wie vorher die Konfrontation oder Wiederbegegnung mit so einer ehemaligen Frau Emily, auch in dem Sinne, dass ihm dieser Pfarrer auch noch das sagt, so im Grunde spielt es keine Rolle, ich spiele ja nur einen Pfarrer, ich bin gar kein echter Pfarrer, so ist der Eindruck, also wenn sie wollen, bin ich auch ein Rabbiner für sie, wenn es die Situation erfordert, ja. So oder so, sie werden sterben.
Dann gibt es noch ein bisschen, also obwohl, ich muss zugeben, ich war jetzt kurz versucht zu sagen, ein bisschen Gezappel, aber da gibt Rock Hudson ja alles.
Ja.
Ich meine, sie stecken ihm ja dann noch diesen Knebel in den Mund und er schreit da richtig, also er schreit ja richtig wie am Spieß, wird dann halt sediert und dann begegnet er halt dem Arzt vom Anfang nochmal, den umoperiert hat, dem noch mehr oder weniger auch nur sehr professionell sagt, das ist echt ein Jammer. Sie war meine beste Arbeit. Tut mir echt leid.
Ja, ja. Und da ist er schon so weit sediert, dass er gar nichts mehr sagt.
Ja.
Ich muss sagen, ich kann mich noch relativ gut an meinen Erstkontakt mit dem Film erinnern. Da dachte ich, da kommt noch mehr. Da kommt dann irgendwie tatsächlich noch mal so ein letztes Aufbäumen, auch körperliches Aufbäumen von Rock Hudson und ein Handgemenge im OP-Saal oder sonst irgendwas. Aber wir wissen es nicht so genau, ob es aufgrund der Drogen ist oder einfach, weil er auch Rock Hudson einfach psychisch kollabiert und kapituliert, ergibt sich der Situation. Einfach. Er ist so im Halbwachzustand, sieht er noch, wie dieser Drillbohrer sich nähert, seinem Schädel. Und
ja, und dann gibt es auf der Tonspur eines der übelsten Geräusche, die ich mir vorstelle.
Es ist hundsgemein.
Ja. Und dann sehen wir das letzte Bild, was er mutmaßlich noch vor sich in seinem Geist, vor seinem geistigen Auge hat. Und das ist halt er, wie er mutmaßlich mit seiner Tochter am Strand entlang läuft. Anscheinend der letzte Augenblick, wo er vielleicht nochmal glücklich gewesen ist. Und dann zerfällt dieses Bild quasi, wir wissen, es ist zu Ende. Und dann kommt diese wunderschöne, immens traurige Klaviermelodie von Jerry Goldsmith, die mal gewürdigt werden muss ich ganz offen sagen. Also du hast schon gesagt, ein toller Soundtrack, aber da gibt es halt dieses Solo-Klavierstück von ihm, das geht richtig so durch, wenn ich ehrlich sein darf.
Ich Ich habe mich gefragt, wie ich mich fühle, ehrlich gesagt, danach, weil ich kein eindeutiges Gefühlserlebnis hatte im Sinne von, oh, das hat mir jetzt aber richtig die Laune verdorben, ich bin jetzt aber richtig traurig, richtig schockiert, ich finde es irgendwie auch vielleicht amüsant, weil es ja auch doch durchaus zynisch schwarzhumorig ist, das Ende. Ich bin mir nicht so sicher. Also der Film lässt mich mit einer großen Ratlosigkeit zurück, weil ich natürlich über weite Strecken des Films nicht besonders nah an dieser Figur dran bin, an Tony Wilson bzw. Arthur. Trotzdem natürlich mitleide zwangsläufig, weil ich wünsche niemandem das, was Tony widerfährt am Ende. Und natürlich bewegt mich das selber auch als Vater, wenn ich ihn da sehe, so in seiner letzten Vision vor seinem geistigen Auge, die er da hat mit seiner Tochter am Strand. Und dann kommt dieser sehr, sehr sentimentale Klaviermusik. Das packt mich ja schon irgendwo. Trotzdem, ja. Also, Ich bin nicht so schockiert, aber vielleicht habe ich auch zu viel gesehen in meinem Leben. Wirklich gemein Twist-Endings, wo dann irgendwie plötzlich alle tot sind.
Ja, schockiert war ich jetzt auch nicht.
Vielleicht aber auch, weil ich es abkommen sehen. Ich meine, es ist ja schon so ein bisschen so eine Spirale der Verhängen, also so eine Doom-Spiral, in die sich eigentlich Arthur in dem Moment schon, indem er sagt, okay, ich gehe mal zu dieser Firma schon hineinbewegt zu Beginn. Und dieses ganze Twilight Zone-Schema, nachdem sich der Film auch dramaturgisch entwickelt, ist ja auch relativ. Wird einem relativ schnell klar, wenn man so ein bisschen versiert ist im Genre-Kino oder im Genre-Fernsehen, der Genre-Unterhaltung überhaupt. Also, dass es irgendwie so kommen muss, war ja klar. Deswegen fehlt wahrscheinlich auch so der große Schockeffekt für mich so am Ende.
Wie gesagt, schockiert war ich jetzt am Ende auch nicht. Aber mich hat es halt mit einer gewissen Melancholie und Traurigkeit ist übertrieben. Aber halt auch mit so einer gewissen, ist schon irgendwie alles nicht so schön, Stimmung hinausgelassen. Ja. Weil halt, also ich habe darin halt tatsächlich mehr am Ende diese Sachen gesehen, die Selbstlüge, die viele Leute halt haben, die habe ich in diesem Film immens gut dargestellt halt gesehen. Halt dieses halt, ich bräuchte nur noch mal eine Chance. Eine Chance, das ist doch. Und diese große Selbstlüge, die haben viele da draußen ja. Ja. Und dieser Film zeigt halt relativ selten, nee, tut mir echt leid. So, versuch das halt irgendwie selbst hinzubekommen. Weil halt dieses Ganze, dass du nur diesen einen Moment brauchst. Und wenn der noch mal wiederkommt, also normalerweise halt die Jugend, ja. Ich würde ja alles anders machen, wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte. Nee, weil im Kern, im Inneren sind wir halt nun mal die wir sind. Und da können wir dran halt arbeiten, von mir aus sehr gerne. Aber halt dieses, wir können halt oft leider nicht aus unserer Haut hinaus. Das ist halt dann leider die traurige Erkenntnis, die dieser Film dann halt auch so geliefert hat.
Ja.
Im Grunde genommen Existenzialismus, nicht wahr?
Ja, natürlich.
Wir sind zur Freiheit verdammt.
Ja. Sex ist für mich ganz große Kunst, aber tatsächlich weniger. Ich habe die Romanvorlage nicht gelesen, aber das ist ein sehr kompetentes Skript. Die Schauspieler sind auch alle wunderbar. Das ist auch dramaturgisch einigermaßen in Ordnung, auch wenn ich denke, da hätte man noch so ein bisschen straffer was machen können im Mittelteil. Aber alles nicht weiter schlimm. Aber für mich tatsächlich auf der formalen Ebene beeindruckenderer Film als auf der erzählerischen. Es gibt Filme, die mich einfach mehr emotional packen. Ich bin gerne dabei, ich will mich gut unterhalten, aber dass das wirklich so hängen bleibt, sind für mich eben diese extremen Kameraperspektiven, der Schnitt, diese einfach komplett groteske Atmosphäre, die eben die Gefühlswelt von Tony Wilson bzw. von Arthur zu Beginn nach außen kehrt und in Kinobilder übersetzt. Das ist einfach wahnsinnig toll und ich glaube ja auch Oscar nominiert damals gewesen, wer auch immer was darauf gibt. Also muss man nicht, aber zu Recht, möchte ich sagen.
Finde ich absolut legitim. Das zeigt ja auch, wie ein guter Film funktioniert. Also ich fand ihn jetzt visuell auch nicht langweilig, aber ich war halt tatsächlich von der Story relativ gepackt aus diversen Gründen. Vielleicht auch persönliche Befindlichkeit, weiß der Geier was. Es ist ein Film, der bietet auf mehreren Ebenen eine ganze Menge. Und das ist mir lieber, als wenn man sagen würde, ja, geile Bilder, aber interessiert keine Sau, was da passiert, beziehungsweise umgekehrt. Also ist ja, ich meine, man kann auch tolle Storys versorgen, wenn das Ganze scheiße gefilmt ist.
Ja, klar.
Insofern, also ich kann damit absolut halt leben, was du gesagt hast, und ich denke mal, du mit meiner Aussage auch ganz wunderbar.
Ich sag ja auch nicht, dass es irgendwie inhaltlich oder narrativ zweitklassig ist. Es gibt ja auch faszinierende Konzepte in dem Film. Ich mag ja tatsächlich diese paranoide Grundstimmung, die der Film hat, von wegen, wem kannst du trauen? Auch wenn es relativ klar ist, dass er im Grunde niemandem trauen kann vom Beginn. Und ich mag natürlich auch dieses Konzept, was ich später dann auch vor allem die Alien-Reihe sehr, sehr prominent zu eigen gemacht hat, dieser namenlosen, gesichtslosen Corporation, die quasi alles kontrolliert und die zwar halt weiß ich nicht. Wobei, ich glaube, das ist schon der Chef der Firma, mit dem er da redet.
Also ja, klar. Ja. Er sagt, er hat den ganzen Kram gegründet, aber im Grunde genommen ist er ja auch nur noch so eine Art Spokesperson, sage ich jetzt mal. Er sagte dann auch, dass ja, dann haben irgendwann die Finanziers das übernommen, er ist noch da, aber er muss halt Kompromisse machen.
Ja, richtig. Aber die Corporation ist eben eine gewissermaßen anonyme Entität, weil wir niemals auch wirklich so die Mechanismen verstehen, wie die funktionieren, wie kann die wirtschaftlich arbeiten, wenn die im Grunde nichts anderes tun, als Menschen nur aufgrund dieses Weiterempfehlungssystems, dieses hier Kettenbriefsystems, das du vorhin angesprochen hast, was ich einen sehr passenden Vergleich finde, wie kann die existieren? Die müssen ja irgendwie auch ihre Doktoren und ihre ganzen, die Geschäftsräume irgendwie bezahlen. Die müssen ja irgendwie die Miete bezahlen und die Angestellten. Das könnt ihr ja nicht machen, indem wir die Kunst von Tony Wilson verkaufen, bei eBay oder so. Ja.
Na, da haben wir garantiert irgendwie Kafka klopfen, irgendeine große merkwürdige Behörde, Firma, was auch immer, und niemand weiß, was Sache ist. Wir sind ja quasi in Der Prozess. Seconds ist eine inoffizielle Verfilmung von Der Prozess.
Das ist sehr schön. Ich glaube auch, das Wort fehlt noch, und ich glaube, da hätten uns bestimmt auch Menschen böse Kommentare unter dieser Episode geschrieben, wenn wir nicht einmal das Wort Kafkaesk hier reingebracht hätten.
Also. Ey, ich hab's in meinem Deutschleistungskurs dutzendmal gebracht. Man glaubt ja gar nicht, was für Bonuspunkte man da bekommt.
Natürlich, genauso wie du bei jedem ansatzweise weirden oder surrealen Film sagst, oh, das ist ein bisschen wie David Lynch, ne?
Ja, also, natürlich, genau. Lynch-esk.
Lynch-esk, genau.
Genau.
Super, super Film. Doch. Ja. Und man sieht bei Ecken von Kalifornien, die man sonst nicht so sieht. Also,
ja.
Auf das Strandhaus war ich ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt. Das hat mir schon gut gefallen. Also, gerade jetzt so in diesen Zeiten.
Aber hey, du weißt, was du machen musst, um dieses Strandhaus zu bekommen. Ja. Hüte dich vor Anrufern in der Nacht.
Ja.
Und wenn sie dir irgendwelche Straßennamen in die Hand drücken.
Ich bin dir so dankbar, dass du diesen Film mitgebracht hast.
Und, ja, gerne, gerne.
Wir müssen bald wieder reden. Vielleicht komme ich auch mal bei dir vorbei. Was machst du eigentlich sonst noch so an Podcast-Technik-Ding?
Manchmal schlage ich mich in andere Podcasts ein, aber ansonsten habe ich auch noch einen Hauptpodcast, der heißt Der Glotzcast, den ich mit dem Frank mache. Wir kriegen es mittlerweile zumindest regelmäßig, wenigstens einmal im Monat was rauszubringen. Also schaufel dir ein bisschen Zeit frei. Sprich, man kann sagen, etwas kommt langsam etwas Regelmäßigkeit rein. Aber ansonsten Glotzcast.
Ich finde das gut, als wir anfingen, so vor 2 Jahren einigermaßen regelmäßig miteinander zu sprechen, war da noch keine Regelmäßigkeit bei euch drin. Da hieß es so, ja, manchmal kommt eine neue Folge und dann wieder mal 6 Monate gar nichts. Und mittlerweile sehe ich doch, dass beim Glotzcast doch relativ regelmäßig was läuft. Das freut mich.
Wir versuchen es. Zumindest momentan klappt es halt klopf, klopf, klopf.
mein Gast, ich moderiere das jetzt so ab, wie man es im Fernsehen machen würde. bei einer guten Talkshow zum Thema, weiß nicht, Rassismus, wo 5 weiße Menschen sitzen. Mhm. Mein Gast heute Abend war André Wenzel. Und das war besser als jede Hart aber fair oder sonst wie geartete Sendung.
Nämlich, gehört ja nicht viel dazu.
Ja. Es war eine gute Sendung. Und es war ein guter Film. Und ich möchte bald wieder mit dir sprechen.
Ebenfalls, danke.
Hat Glotzcast.
Also,
dann. Bye, bye.
Bye, tschüss.
Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesen Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.